Bayerische Staatsoper im Podcast.
21. März 1925.
Am Grand Théâtre von Monte Carlo wird L'Enfant et les Sortilèges von Maurice Ravel uraufgeführt. Fantasie-Lyrik in zwei Teilen.
Während lammfromme Pädagogen immer noch Rousseauschen Träumen nachhängen, haben Schriftsteller wie Ringelnatz, Maler wie Klee das Despotische und Entmenschte an Kindern begriffen. Erdenfern und unverfroren sind Kinder.
Schreibt der Philosoph Walter Benjamin und könnte in einem Atemzug fast auch Ravel und seine Librettistin Colette nennen. Ein unfügsames Kind malträtiert in einem Anfall von Zerstörungswut alles, was ihm in den Weg kommt. Seine Katze, das Geschirr, die Tapeten des Zimmers, die Bäume im Garten, sein Märchenbuch. Die Tiere und Dinge beginnen jedoch zu leben und ziehen das Kind zur Rechenschaft. Am Ende sinkt es geläutert und wieder befriedet in die Arme seiner Mutter.
Ravel nennt es eine Fantasie-Lyrik, also eine lyrische Fantasie. Es ist, glaube ich, Musiktheater in einer ganz besonderen Art und Weise, die eben nicht mehr die durchgängige Handlung mit einer einzigen Musiksprache erzählt, wie wir es ja auch aus der Wagner-Tradition bei vielen Komponisten seiner Zeit vorfinden, sondern es ist eine Handlung, die uns gleichzeitig immer wieder zeigt, wie sehr uns, denke ich, das Kindhafte und auch das Kind in uns interessiert und begeistert und fasziniert und gleichzeitig auch, wie abgründig auch schon ein Kind sein kann. Also letztlich vielleicht auch die Abgründe der Menschheit oder des Menschen an sich immer wieder aufdeckt. Es gibt einen ganz wichtigen Satz zu Beginn des Stückes, wo Enfant sagt, je suis libre, je suis méchant et libre, also ich bin böse und frei.
So der Dramaturg Olaf Schmidt. In seiner raffinierten Musiksprache vereint Ravel die unterschiedlichsten Stile, von Bel Canto bis Music Hall, und charakterisiert damit treffend die jeweiligen Dinge. Die aus der zerfetzten Tapete steigenden Schäferinnen und Schäfer singen zu Minuettklängen. Das flackernde Feuer gibt eine große Bravour-Arie zum Besten. Das Duett der englischen Wedgwood-Teekanne und der Tasse aus chinesischem Porzellan ist ein Ragtime. Ravel und die Schriftstellerin Colette, eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten ihrer Zeit, lernen sich im Salon der Madame de Saint-Marceau im mondänen Paris der Jahrhundertwende kennen. Colette war nicht nur Literatin, sie trat auch als Tänzerin in den Varietés der vergnügungssüchtigen Seine-Metropole auf. Sie erinnert sich. Es war an jenem klingenden, aber der inneren Sammlung gewogenen Ort des Salons, dass ich zum ersten Mal Maurice Ravel begegnete. Ein Backenbart, ja ein Backenbart von voluminösen Haaren, verstärkte den Kontrast zwischen seinem gewaltigen Kopf und seinem schmächtigen Körper. Er liebte die auffälligen Krawatten. Er wollte auffallen und fürchtete doch die Kritik. Im kunstsinnigen, aber auch leicht frivolen Ambiente eines Paris im Aufschwung, das sich in den 20er Jahren sehr schnell von den Folgen des Ersten Weltkrieges erholt hatte, entsteht L'Enfant et les Sortilèges.
Das ist einerseits besonders die Weltausstellung, die 1899 stattfand, die, glaube ich, aus heutiger Sicht gar nicht mehr hoch genug eingeschätzt werden kann, weil sie verschiedene Künste beeinflusst hat. Da sind eben Komponisten wie Claude Debussy und Maurice Ravel auch zum ersten Mal mit der Musik aus dem asiatischen Kulturraum in Berührung gekommen, die sich in L'Enfant schon gleich zu Beginn wiederfindet. Gleichzeitig ist es der entstehende und aufkommende Film, der ja in Paris erfunden wurde letztlich durch die Brüder Lumière. Und all diese Dinge gepaart mit dem, was man bei Colette sozusagen an Gedankengut wiederfindet, nämlich auch ein anderes Verständnis von Geschlechterrollen, ein anderes Verständnis von sozialem Miteinander, das hat alles letztlich in diesem Stück zusammengefunden.
Ein Sprung vom leichtlebigen Paris ins Wien des Jugendstils und der Sezession. Dies ist das Milieu, in dem Alexander Zemlinsky aufwächst und seine ersten Werke schreibt.
Wir haben ja diese unglaublich reichhaltige Zeit um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Wien, wo nicht nur verschiedene Künste zusammenkamen, wo sich Schriftsteller, bildende Künstler und vor allem natürlich auch wirklich Wissenschaftler zusammengefunden haben und sich gegenseitig beeinflusst und befruchtet haben. Das sehen wir genauso bei Gustav Mahler, das sehen wir genauso bei Gustav Klimt in der bildenden Kunst. Und sicherlich hängt über all denen die mächtige Glocke der Psychoanalyse, sprich mit Sigmund Freud.
29. Mai 1922.
Der Zwerg von Alexander Zemlinsky wird am Stadttheater Köln uraufgeführt. Ein tragisches Märchen in einem Akt. Die Infantin Donna Clara bekommt zu ihrer Belustigung als Geburtstagsgeschenk einen hässlichen Zwerg. Er, der von seiner Hässlichkeit jedoch nichts weiß, verliebt sich in die Infantin. Das Lachen über ihn missdeutet er als freundliche Geste. Als er sich schließlich in einem Spiegel erblickt, geht er an der Erkenntnis seiner entstellten Gestalt und dem mit ihm getriebenen Spaß zugrunde.
Der Zwerg wird charakterisiert durch zwei Motive und das ist unglaublich interessant, weil er sozusagen ein Motiv hat, wie ihn die anderen wahrnehmen, was sozusagen in den Augen der anderen eine hässliche Musik ist. Da fauchen das Kontrafagott und der Kontrabass in einem sehr polternden Rhythmus eigentlich, auch mit Musik, die einige Forscher als sehr avantgardistisch eingestuft haben. Und das, was den Zwergen sozusagen an innerem Erlebnis ausmacht oder das, was er wirklich fühlt, das wird mit einer sehr lyrischen, melancholischen Melodie des Englischhorns charakterisiert. Und beim Englischhorn denken wir natürlich sofort an Tristan und Isolde, an den dritten Akt Tristan, wo eben der ja von den Schmerzen gepeinigte Tristan einsam wartend auf seine Geliebte, ob sie denn überhaupt wiederkommt, diese Englischhornmelodie bekommt, der vorbeiziehenden Hirten. Also hier hat Zemlinsky sozusagen die innere und die äußere Welt dieses Zwergen sehr differenziert dargestellt.
Der Dramaturg Olaf Schmidt. Dass Zemlinskys Zwerg sicherlich auch autobiografische Züge hat, wird in den Briefen des Komponisten an seine einstige Geliebte Alma Schindler, die spätere Alma Mahler Werfel, deutlich.
Ich hörte und lese jetzt immerfort, du bist hässlich, zu klein, weiß Gott, was für Unsinn noch alles. Du kannst mir nicht oft genug sagen, welches große Opfer du bringen willst. Ich will das nicht. Du willst glänzen in erster Linie. Dazu brauchst du vor allem Geld, dann einen ebenbürtig schönen Mann. Liebe braucht man dazu wenig. Ich habe nur das.
Wegen seiner jüdischen Abstammung, aber auch wegen neuartiger Tendenzen in seinen Werken, wird Zemlinsky während des Dritten Reiches auf die Liste der sogenannten entarteten Künstler gesetzt. Ihm bleibt kein anderer Ausweg als die Emigration in die USA.
Mir fehlt sicherlich das gewisse Etwas, das man haben muss, um nach ganz vorne zu kommen.
Schreibt Zemlinsky an Alma. Und an anderer Stelle sagt er,
meine Zeit kommt nach meinem Tod.
Er soll Recht behalten. Erst spät im 20. Jahrhundert findet so etwas wie eine Zemlinsky-Renaissance statt. Und seinen Opern wird, wenn auch posthum, die gebührende Anerkennung zuteil. L'Enfant et les Sortilèges und Der Zwerg, zwei Werke, die weit eher Albtraum als Märchen sind und die die Abgründe einer kindlich-jugendlichen Seele sowie die unendliche, zum Teil unerfüllbare Sehnsucht nach der wahren Liebe verbinden.